Morgenstunde mit zwei Brüdern beschäftigen. Zwei Brüder, die beide vom Herrn gerufen wurden, ihm nachzufolgen, nämlich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Und wir wollen sehen, ja, was so die wichtigen Stationen waren in ihrem Leben, Stationen, die wir kennen aus der Bibel. Wir müssen sagen, dass wir von den meisten Aposteln, von den 12 Aposteln, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr wenig wissen. Also von den allermeisten, also von den 12, wissen wir fast gar nichts. Und von Johannes und Jakobus und Petrus wissen wir noch mehr. Wir wissen auch sehr viel über Judas, aber von den anderen eigentlich eher wenig. Nun, Jakobus und Johannes, es waren Brüder und sie haben den Herrn kennengelernt in Johannes 1, als sie bei Johannes dem Täufer waren. Es steht hier nicht so ausdrücklich geschrieben, aber man kann es ableiten. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 35, da steht geschrieben: Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern, hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was verdolmetscht heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Und er spricht zu ihnen: Kommt und sehet. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon. Nun, wir wissen, dass der eine Andreas war von diesen zwei Jüngern, der andere wird nicht genannt, der zweite, und wahrscheinlich war es Johannes selber. Denn wir wissen, dass die vier Jünger, das heißt die beiden Brüderpaare, nämlich Jakobus und Johannes sowie Andreas und Petrus, dass die vier Genossen waren, sie arbeiteten zusammen am See Genezareth, sie waren Fischer von Beruf, und dass sie sich auch gut kannten. Und wahrscheinlich haben sie hier den Herrn Jesus das erste Mal kennengelernt, als sie eine Zeit bei Johannes dem Täufer waren und irgendwie da ihre Herzen aufgemacht haben auf die Hoffnung oder für die Hoffnung Israels. Das waren ganz junge Männer, junge Leute, vielleicht so um die 20 herum, und in ihren Herzen ist sicher ein Sehnen ausgebrochen. Ein Sehnen nach Wahrheit, ein Sehnen nach Freiheit, ein Sehnen nach wahrem Leben und sicher auch nach wahrer Liebe. Und sie suchten Ideale, sie suchten, wie so viele junge Leute in der damaligen Zeit, etwas, woran sie glauben konnten, wo sie ihre Hoffnung irgendwie verankern konnten. Nun, es war auch eine Zeit, wo es viele fanatische Gruppen gab. Einer der Jünger Jesu war ja ein Zelot, Simon, der Simon hieß, der in einer ganz extremen Sekte war und der dann auch zum Herrn Jesus gefunden hat. Und Jakobus und Johannes haben wahrscheinlich gehört von Johannes dem Täufer und sind ein paar Tage, vielleicht auch länger, ein paar Wochen, wir wissen nicht wie lange, zu Johannes dem Täufer gegangen. Und haben seine Predigten angehört und sind sicher sehr beeindruckt gewesen von diesem Mann und haben ihn für ein paar Tage oder ein paar Wochen gefolgt. Nun, das war in der damaligen Zeit etwas Normales, dass junge Leute ihren Beruf aufgaben und dass sie irgendwie einem Rabbi nachfolgten oder irgendeinem Menschen, irgendjemand suchten und versuchten von irgendjemandem etwas zu lernen, was das Leben und ihre Hoffnung und ihren Glauben betraf. Nun, an diesem Tag haben sie den Herrn Jesus kennengelernt. Wahrscheinlich war hier Johannes, der Apostel Johannes, und Andreas war dabei, Johannes dem Täufer. Und das Erste, was sie von Jesus hörten, war eine Frage, nämlich die Frage im Vers 38, und die ist auch für unser Leben sehr, sehr wichtig. Jesus sah sie nachfolgen, wandte sich um und sagte zu ihnen: Was suchet ihr? Er fragte nicht, wen suchet ihr, sondern er fragte, was sucht ihr bei mir? Und das ist eine gute Frage. Was haben wir bei Jesus gesucht? Was? Ja, was suchen wir bei ihm? Haben wir einen Halt gesucht, eine Krücke, eine Hilfe? Haben wir die Lösung für unsere Probleme gesucht bei ihm? Haben wir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Segnungen, irgendwelche Gaben gesucht? Was hat uns wirklich zu Jesus getrieben? Waren es unsere Eltern? Sind wir christlich erzogen worden? Sind wir irgendwie in diesen Glauben hineingewachsen? Ja, was suchen unsere Herzen bei Jesus? Und ich glaube, dass diese Frage immer wieder in den Herzen der Jünger wichtig geworden ist. Wir sehen dann später, was sie manchmal suchten. Als sie den Herrn Jesus fragten, wer der Erste oder wer zur Rechten und zur Linken in seinem Reich sitzen dürfe. Ja, was sucht ihr? Wollt ihr irgendeine Position? Wollt ihr euch irgendwie mit mir verwirklichen? Wollt ihr Freude? Wollt ihr Frieden? Wollt ihr Segnungen? Ja, was sucht ihr? Was sucht ihr? Und die Antwort hier war wirklich ganz schön. Und ich hoffe, dass mein Herz diese Antwort auch immer wieder dem Herrn Jesus geben kann. Herr, ich suche nicht irgendetwas, sondern ich will wissen, wo du dich aufhältst. Herr, ich will bei dir sein, was mich interessiert, das bist du. Es ist deine Person, es ist nicht irgendetwas, was du gibst. Es sind nicht deine Gaben, es sind nicht deine Segnungen. Es ist auch nicht der Dienst bei dir. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie Karriere zu machen mit dir. Ich will mich auch nicht selbst verwirklichen. Ich will nicht etwas suchen für mich. Herr, wo hältst du dich auf? Wo bist du zu Hause? Herr, wo ist die Stätte, wo du ruhst, wo du bleibst, wo du bist? Ich möchte gerne einfach bei dir sein. Was ich suche, das bist du. Ist das nicht eine wunderbare Antwort? Und sie kamen und sie sahen es. Und sie hielten sich auf, wo er wohnte, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Ist das nicht wunderbar? Wollen wir das nicht in unser Herz einschließen? Und die Jünger hier, der Jünger Johannes, er erinnert sich sogar noch an die Stunde, er sagt, es war um die 10. Stunde. Liebe Geschwister, das ist das Wichtigste, ich glaube, in unserem Leben. Dass wir uns immer wieder von der Person Jesu, von ihm selber, wirklich nur von ihm selber bestimmen lassen. Und nicht, was um ihn herum ist. Nicht vom Dienst, nicht von seiner Arbeit, nicht von irgendetwas, sondern einfach von ihm selber und von ihm allein. Und so hat es angefangen. Und Johannes, der Apostel Johannes, wir wissen hier noch nichts von Jakobus, seinem Bruder, aber er hat sicher sein Christenleben, sein Leben als Jünger Jesus so angefangen. Er ist einfach mit Jesus gewesen und hat ihn angeschaut und hat seine Nähe und seine Gegenwart genossen und hat gesehen und angefangen, den Herrn Jesus zu erkennen und auch zu lieben. Nun, wir sehen dann, dass die Jünger nach einer Weile wieder nach Hause gegangen sind. Die sind wieder fischen gegangen. Die haben dann den Herrn Jesus wieder verlassen. Das war wahrscheinlich eine ganz unkomplizierte Sache. Als nämlich Jesus dann in Markus Evangelium Kapitel 1 am See Genezareth war, da sehen wir die Jünger wieder in ihren Schiffen, sie arbeiteten. Und es steht geschrieben im Vers 19, und von dannen ein wenig weitergehend sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiffe, wie sie ihre Netze ausbesserten, und alsbald rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus in dem Schiffe mit den Tagelöhnern und gingen weg ihm nach. Sie haben Jesus sofort in ihr Herz aufgeschlossen und sie haben bedingungslos hier alles liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt, als er sie rief, nämlich folget mir nach. Und wir wissen, dass sie den Herrn Jesus da schon gekannt haben. An dieser Stelle sind sie schon eine Weile bei ihm gewesen, wenigstens zwei von ihnen, würde ich schon sagen, mindestens zwei. Also es waren wahrscheinlich drei, Andreas, Petrus und Johannes. Sie kannten den Herrn Jesus schon. Und als Jesus da kam und sagte, folget mir nach, da waren ihre Herzen total vorbereitet, total bereit. Und sie wussten genau, was das bedeutete für ihr Leben. Jesus sagt ihnen nur, kommt, folgt mir nach. Und sie wussten ganz genau, jetzt müssen wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten. Und wir sind jetzt gefordert und gefragt, ihm bedingungslos zu folgen. Und sie verließen, steht hier, ihren Vater Zebedäus in dem Schiff mit den Tagelöhnern. Und sie haben zwei wichtige Dinge verlassen, nämlich ihren Vater und ihr Schiff. Das Schiff ist hier sicher ein Symbol von ihrer materiellen Sicherheit und der Vater steht hier für ihre familiäre Sicherheit. Und es sind doch die zwei Ebenen in unserem Leben, an denen wir am meisten hängen von Natur aus. Familiäre Wärme und Sicherheit und materielle Sicherheit. Aber der Herr Jesus hat sie gerufen und es steht hier ausdrücklich, sie verließen diese beiden Dinge. Und wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wir wissen es aus seinem Wort, dann fordert er uns auch auf, das Kreuz auf uns zu nehmen und auch bereit zu sein, auf wichtige Dinge zu verzichten. Und am besten kann man das, wenn man jung ist. Wenn man jung an Jahren ist, so jung wie sie gewesen sind, die waren etwa 20. Und sie haben wirklich es ernst gemeint mit dem Herrn. Und wir können uns jetzt noch fragen, ja, was war es denn, das in ihrem Herzen so viel Bereitschaft auf Verzicht gewirkt hatte? Nun, wenn wir die Stelle in Lukas lesen, dann sehen wir, es war dieser wunderbare Fischzug gewesen. Das steht nicht geschrieben in Markus und in Matthäus, aber Lukas nennt uns das. Der Jesus hat ihnen einfach seine Herrlichkeit, er hat ihnen seine Größe gezeigt, seinen ganzen Reichtum gezeigt. Als er sie rief, hatte er vorher Petrus aufgefordert, da hinauszufahren und seine Netze auszuwerfen. Und wir kennen alle die Geschichte und die Stelle. Es steht geschrieben im Vers 6, Kapitel 5 von Lukas, Vers 6. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie sanken. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ja, was war es dann, dass diese jungen Männer so völlig, so total, so kompromisslos dazu gebracht hatte, Jesus nachzufolgen und ihre elementarsten, ihre wichtigsten Sicherheiten, menschlichen Sicherheiten, auf unbeschränkte Zeit zu verlassen? Und wir wissen auch, dass Petrus damals schon verheiratet war. Bei Jakobus und Johannes wissen wir das nicht. Wahrscheinlich waren sie nicht verheiratet. Sie haben einfach alles liegen lassen. Warum? Weil sie einfach von der Größe des Herrn, von seiner Macht, von seiner Stärke, von seiner Herrlichkeit, sie waren, steht hier geschrieben, sie waren entsetzt. Sie waren entsetzt. Nun, sie waren richtig erschüttert. Sie hatten einen so tiefen Eindruck von der Macht des Herrn Jesus durch diesen Fischfang erfahren, dass es ihnen unter die Haut bis in die Knochen hinein ins Knochenmark gefahren. Und wir sehen hier ein so wichtiges Merkmal in diesen jungen Männern. Der Herr Jesus hatte einfach einen ungeheuren Einfluss auf ihr Leben. Und ich glaube, das ist das, was uns heute fehlt und was so vielen jungen Menschen heute fehlt. Wir glauben zwar an den Herrn Jesus. Wir haben ihn auch lieb. Wir haben ihn auch gern. Wir möchten ihm auch gerne nachfolgen, da wo wir sind. Aber seine Gegenwart geht uns nicht bis auf die Knochen. Es geht nicht so tief. Es ist heute alles so an der Oberfläche. Irgendwie ja, Glaube auch und irgendwie ja, Jesus ja auch und ach, aber es geht nicht hinein. Es geht nicht in die Tiefe hinein. Es geht nicht bis ins Mark hinein. Und das, was wir mit dem Herrn Jesus erleben, häufig entsetzt es uns nicht. Wir sind nicht erschüttert. Wir sind nicht, wie der Apostel es sagt, ergriffen von ihm. Wir sind es nicht. Und diese vier Männer hier, ich sehe es förmlich vor mir, Simon, der zitterte an Leib und Füßen und war da vor dem Herrn niedergefallen, und ich glaube, die anderen drei, nicht weit von ihm entfernt, das waren so vier zitternde, völlig fertig, die Männer, die waren so wirklich erschlagen von dieser tiefen Erfahrung, wie der Herr Jesus ihre Netze füllte und was der Herr Jesus tun konnte in ihrem Leben. Und ich frage mich, gibt es heute noch junge Männer, die, wenn sie die Bibel aufschlagen, dieselben Gefühle haben, die wirklich das Gefühl haben, jetzt hat der Herr mir mein Schiff gefüllt mit Segnungen, mit Fischen, jetzt ist mein Leben voll seiner Gnade, seiner Güte. Gibt es heute noch junge Männer, die wirklich, wenn sie beim Herrn Jesus sind, in seiner Gegenwart, im Gebet und im Lesen des Wortes, gibt es junge Leute, die noch entsetzt sind, die wirklich ergriffen sind von dem Herrn? Oder ist das alles irgendwie einfach nur so oberflächlich heute in unserem Leben? Das ist die große Frage. Die Frage ist nicht, wie viel wir wissen, wie groß unsere Kenntnis ist. Die Frage ist nicht, wie tüchtig, wie fähig wir sind, wie intelligent wir sind. Die Frage ist vielmehr, wie tief ist es in unser Herz hineingedrungen und wie tief sind unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Herrn Jesus? Nun, wir sehen dann in Markus Kapitel 3, wir wollen noch einmal zurück, als der Herr Jesus dann die 12 Apostel zu sich rief, sehen wir im Vers 16, Und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus den Sohn des Zebedäus und Johannes den Bruder des Jakobus und er gab ihnen den Beinamen Boanerges. Das ist Söhne des Donners. Interessant, dass er Andreas keinen Beinamen gab, sondern nur diesen drei. Und diese drei Jünger, Simon, Jakobus und Johannes, das waren auch die drei, die in seinen ganz engen Kreis kamen, die er mitnahm auf den Berg der Verklärung, die bei ihm waren bei der Auferweckung des Töchterleins von Jairus, des Synagogenvorstehers, und die er auch zu sich nahm im Garten Gethsemane. Und diesen drei hat er Beinamen gegeben. Und Johannes und Jakobus, die hat er Donnersöhne genannt. Boanerges, Söhne des Donners. Also ich frage mich wirklich, was hat der Herr Jesus in diesen jungen Menschen gesehen? Was hat er in ihren Herzen gesehen? Warum hat er ihnen Donnersöhne? Hat er sie Donnersöhne genannt? Das ist wirklich mysteriös, ist geheimnisvoll so etwas. Donnersöhne. Also, ich weiß es auch nicht genau. Aber es ist doch ganz etwas Wunderbares, dass der Herr Jesus, er hat in ihre Augen geblickt, er hat sie angeschaut und er hat etwas ganz Spezielles in ihnen gesehen. Und er hat sie Donnersöhne genannt. Ich habe mich gefragt, was könnte das bedeuten? Donnersöhne. Und da gibt es Bibelausleger, die sagen, das hat etwas mit ihrem Charakter zu tun. Das waren ziemliche Haudegen. Donnersöhne, zu Deutsch Haudegen. Und das kann wirklich so sein, dass es irgendwie, ja, einfach ungeschliffene Diamanten waren, Rohlinge. Wir sehen das auch in ihrem Leben dann, wir sehen, dass sie nicht zimperlich waren, dass sie häufig rücksichtslos waren, also dass sie wirklich, dass es ab und zu mal gedonnert hat. Es wirklich gedonnert hat aus ihren Charakteren, die sie hatten. Ja, aber ich frage mich, ob das alles ist, was der Jesus da in ihnen sah. Nun, wir wollen dann uns später noch einmal mit ihren Beinamen beschäftigen. Aber wir wollen jetzt sehen, wie der Jesus mit ihnen vorangegangen ist. Und was der Herr Jesus mit ihnen gemacht hat. Wie er mit ihnen umgegangen ist. Und was wir halt von diesen beiden jungen Männern alles wissen. Wir sehen sie wieder in Lukas Kapitel 9. Auf dem Berg der Verklärung. Vers 28 steht geschrieben, es geschah aber bei 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und dem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlen. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche Moses und Elias waren. Diese erschienen in der Herrlichkeit, in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, welche bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesu, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lasst uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Sie gingen auf den Berg hinauf, Jesus fing an zu beten und die 3 Jünger fingen an zu schlafen. Dann wurde der Herr Jesus umgestaltet. In Herrlichkeit ist er ihnen mit diesen 2 Männern dann erschienen und da waren sie wieder. Eingehüllt in die Herrlichkeit des Herrn, als sie aufwachten vom Schlaf. Also, ich stelle mir das wirklich vor, wie so ein ganz, ganz furchtbares Erwachen. Also, wenn jemand schläft, und also, bei mir geht es so, wenn ich Tag durch mal einschlafe, am Nachmittag und dann aufwache, dann habe ich so einen Kopf nachher. Also, die sind aufgewacht und irgendwie, wahrscheinlich haben die überhaupt nicht begriffen, was da los war. Und da waren sie einfach in der Herrlichkeit. Sie sahen dann an Jesus in einer unerhörten Pracht. Und sie haben auch Mose und Elia da gesehen und diese ganze Herrlichkeit, wir können uns das nicht vorstellen. Ich glaube, keiner von uns hat die leiseste Ahnung, was das für ein Moment war. Als Petrus lange Jahre später dann von diesem Augenblick schreibt in seinem zweiten Brief, da sagt er, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Seiner herrlichen Größe. Und er sagt dann auch, wir haben die prachtvolle Herrlichkeit gesehen. Also, das muss etwas ganz Eindrückliches gewesen sein. So eindrücklich, dass Petrus und die anderen wahrscheinlich gar nicht mehr wussten, wie ihnen zumute waren, was sie sagen sollten. Und weil Petrus immer der war, der da redete, haben sich Johannes und Jakobus wahrscheinlich immer hinter dem Petrus ein bisschen versteckt. Der hat da was gefaselt und Jakobus und Johannes sind still gewesen, aber sie waren wahrscheinlich einfach wieder völlig beeindruckt. Da ist es ihnen wahrscheinlich zum zweiten Mal noch viel tiefer ins Herz hineingegangen. Sie haben eine Stimme aus der Wolke gehört, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Und dann haben sie Jesus ganz allein gesehen, als das alles fertig war. Und das ist die Methode gewesen, die Jesus in ihrem Leben angewandt hat. Er hat ihnen einfach seine Größe gezeigt. Er hat ihnen seine Herrlichkeit gezeigt. Und Petrus sagt dann in seinem Brief, wir sind berufen worden durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben etwas gesehen. Wir haben etwas gesehen von der Größe und von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wir sind Augenzeugen gewesen. Nun, wir sind nicht in diesem Sinn Augenzeugen wie Petrus und Johannes und Jakobus. Aber der Herr möchte auch in unseren Herzen groß werden. Und es ist wirklich die Frage, hat der Herr Jesus in unserem Herzen so viel Tiefe? Hat er wirklich in der Tiefe unseres Herzens ein Brennen angefacht, ein Leuchten? Haben wir wirklich wenigstens zum Kleinen in der Schrift und durch die Schrift, durch den Heiligen Geist, etwas gesehen von seiner Größe? Nun, das können wir auch. Das sagt Paulus auch. Wir wollen eine Stelle aufschlagen im Epheser, Kapitel 1, wo Paulus für solche betet, die den Herrn Jesus nie von Auge gesehen haben. Paulus war ja auch einer, der den Herrn Jesus sah. Aber er sagt zu solchen, die das nicht sahen, im Kapitel 1, Epheser 1, da sehen wir, wie er betet, Vers 15. Weshalb ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, euer Erwähnen in meinen Gebeten. Jetzt sehen wir, wie er betet. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Ja, das ist das Anliegen des Apostel Paulus. Er betet für die Gläubigen und er betet, damit sie erleuchtet sind, in den Augen, an den Augen ihres Herzens. Und dass sie wissen, welcher Reichtum, welche Herrlichkeit, welche Größe. Das war das Anliegen, des Apostel Paulus für die Gläubigen. Nicht, dass sie irgendwie wachsen an Erkenntnis in ihren Köpfen, sondern dass sie an den Herzen wissen, welches, die Größe seines Reichtums, seiner Liebe, damit sie etwas sehen in ihren Augen, in ihren Herzensaugen, mit ihren Herzensaugen, damit wir etwas sehen von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Ja, liebe Geschwister, das geht uns auch etwas an. Denn der Geist der Offenbarung, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Weisheit ist auch in uns. Und der Vater der Herrlichkeit hat uns diesen Geist gegeben. Und er will uns etwas zeigen von seinem Sohn. Und das soll uns durch die Knochen gehen, wie bei Jakobus und Johannes. Etwas sehen sollen in unseren Herzen von der Größe, von der Macht, von der Gewalt unseres Heiland Gottes. Wir sehen dann in den folgenden Versen in Lukas 9 etwas von ihrem Charakter. All diese Erkenntnis, diese Offenbarungen, die Größe und Herrlichkeit und Reichtum ihres Herrn, den sie sehen durften, hat ihr Leben nicht so völlig einfach umgekrempelt und ihren Charakter nicht umgekrempelt. Sie sind einfach erfasst worden durch den Herrn Jesus. Und der Jesus hat natürlich dann an ihrem Charakter weitergearbeitet. Und wir sehen hier im Kapitel 9 ein paar Verse, wo wir das schon sehen, dass es schon ziemliche Rohlinge waren. Also im Vers 49, Kapitel 9, sagt Johannes: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehret nicht, denn wer nicht wider euch ist, ist für euch. Also es waren schon harte Burschen. Einfach jemandem zu wehren, also fast wie er gesagt hat, also du, sei so gut, lass die Dämonen da drin. Also bitte nicht Dämonen austreiben, du folgst uns nicht nach, du gehörst nicht zu unserer Gruppe. Wir sind hier, weißt du, exklusiv die Jünger des Herrn, und wir haben hier einfach ein Anrecht, der Herr ist auf unserer Seite und er gehört uns, und bitte lass die Dämonen da in den Leuten drin. Also, wir werten ihm. Und dann Vers 54 sehen wir, als der Herr sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet hatte, und seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, dass nämlich die Samariter ihn nicht aufnahmen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren heißen, wie auch Elias dachte? Also, Herr, jetzt ist einfach genug, also diese elenden Samariter, weg mit ihnen. Also, Charakter wirklich roh. Und es gibt welche, die sagen, dass darum der Herr sie Donnersöhne nannte, weil sie einfach so, ja, so Rohlinge waren. Vielleicht. Wir sehen noch ein anderes Beispiel. Wir wollen es auch noch anschauen in Markus 10, Vers 35. Da hatten die zwei wirklich das gesunde Selbstvertrauen, um zum Herrn zu gehen. Vers 35, Markus 10, 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagten zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, was irgendwer dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit. Das war schon ein gesundes Selbstvertrauen. Die sind zum Herrn gegangen, du. Und die hatten den Mut, das zu fragen. Also es hat schon Mut gebracht. Im Angesicht der anderen zehn, Herr, also wir haben schon irgendwie, denken wir wären da die geeigneten Leute dazu und würden doch eigentlich ganz gut passen da, rechts und links von dir, und diese armen anderen Kerle da, ja, die dürfen dann auch noch irgendwo da zu unseren Füßen sitzen. Was man schon sagen, also die hatten schon Mute. Und der Herr hat sie dann zur Seite genommen, hat sie belehrt und daraus eine wunderbare Lehre den Jüngern erteilt, eben wer der Erste ist in seinem Reich und wie das zu und her geht, und mit viel Liebe und Geduld auf sie eingegangen. Nun, obwohl sie solche Rohlinge und nicht zimperlich, er häufig sogar rücksichtslos war. Also in diesen drei Stellen sehen wir wirklich, dass sie einen rücksichtslosen Charakter hatten. Also für ihre Mitmenschen, für ihren Nächsten nicht gerade sensibel. Also Feuer vom Himmel und wir zwei, so rechts und links, würde doch gut passen. Und Johannes, den wir uns immer so sanft vorstellen, der liebe Johannes, und der da immer von der Liebe redet in seinen Briefen, der sagt einfach, lass die Dämonen da drin. Also wirklich rücksichtslos, roh, aber das doch in ihrem Herzen, da hat ein Feuer gebrannt. Und ich glaube einfach, der Jesus hat auf dieses Feuer geschaut. Er hat gesehen, das sind junge Leute, die lieben mich. Und obwohl sie äußerlich so roh waren, haben sie doch in ihren Herzen dringend einen ganz weichen Kern gehabt. Und da ist wirklich etwas geschehen. Wir sehen nämlich vor allem im Apostel Johannes, Kapitel 13 des Johannesevangeliums, wollen wir aufschlagen, diese wunderbare Stelle, wo geschrieben steht, Johannes 13, Vers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, war er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander zweifelnd an, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische in dem Schoße Jesu. He's a rolling. Und da sitzt er mitten an Jesus und wir sehen ihn in seinem Schoße oder an seinem Schoße. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Wir sehen doch, wie diese jungen Männer wirklich, sie waren hingezogen zu seiner Person. Und das war es doch, was der Herr Jesus an ihnen so schätzte, was er an ihnen liebte. Das waren keine Heiligen oder Naturheiligen oder Geheiligte von sich aus. Nein, sicher, das waren Leute, die sündigten, die hatten einen furchtbaren Charakter, die hatten furchtbare Eigenschaften, aber die hatten ein Herz für ihn. Und gerade Johannes. Und er nennt sich selber hier den Jünger, den Jesus liebte. Nicht der Jünger, der Jesus liebte, sondern er wusste sich geliebt von dem Herrn Jesus. Und er hat seine Liebe wirklich aufgesogen. Und wo er konnte, war er ganz, ganz, ganz in seiner Nähe. Und diesem nun, Vers 24, winkt Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von welchem er redete. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Ist das nicht wunderbar? Ganz nah beim Herrn, sich an die Brust Jesu lehnend. So nah wie möglich. Was suchet ihr? Und die Antwort war, Herr, wo wohnst du? Und sie blieben bei ihm. Es ging ihnen um ihn. Sie liebten ihn. Und sie wussten sich geliebt von ihm. Und Johannes sagte später in seinen Briefen, er hat uns zuerst geliebt. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er war von seiner Liebe einfach so völlig überwältigt. Und möchte es der Herr uns schenken, dass wir in unseren Herzen das doch auch so empfinden. Und dass wir auch so nahe bei dem Herrn sein dürfen wie Johannes an diesem Tag. Und es hat wahrscheinlich einen tiefen Eindruck im Herzen, im Leben des Johannes hinterlassen, sodass er es im Kapitel 21 noch einmal wiederholt. Die ganze Sache. Vers 20. Als Petrus sich wandte und sah den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Ja, der war immer da. Er war immer da, er war immer in der Nähe. Das waren Jünger, das waren Menschen, die sich vom Herrn Jesus geliebt wussten. Sie waren ganz nah an seiner Seite. Und sie hatten sein Herz an ihn verloren. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben. Es ist überhaupt das Wichtigste überhaupt. Und da müssen wir uns jetzt vor dem Herrn prüfen und uns fragen, Herr, wo ist unser Herz wirklich? Der Herr sagt zur Gemeinde in Ephesus, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und hier, in diesen Jüngern, in dem wenigen, was uns von ihnen berichtet ist, sehen wir doch das eine. Das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Das ist ihre Nähe zum Herrn und ihre Liebe zum Herrn. Nun, der Jesus hat sie Donnersöhne genannt. Und ich habe mir wirklich überlegt, was könnte das auch noch bedeuten? Und habe festgestellt, dass wenn die Bibel vom Donner redet, das Alte Testament, das ist häufig einfach von der mächtigen Stimme Gottes. Von der mächtigen Stimme Gottes die Rede ist. Und wir sehen, dass der Donner häufig gebraucht wird, um irgendwie zu zeigen, wie gewaltig das der Herr in unser Leben hineinreden will. Wie mächtig, wie tief, wie gewaltig er in unsere Herzen hineinreden will. Wir wollen einige Stellen lesen aus dem Alten Testament. Die erste, Psalm 81. Psalm 81, Vers 7. Da steht geschrieben, in der Bedrängnis riefst du und ich befreite dich. Ich antwortete dir in des Donners Hülle. Ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Oder wie es hier an der Fußnote steht, ich antwortete dir im Verborgenen. Oder an einem verborgenen Ort, in der Einsamkeit kann man sagen, aber dort allein in der Stille habe ich dir geantwortet im Donner. Und es ist die Art und Weise, wie der Herr zu uns redet. Er redet zu uns im Verborgenen, an einem stillen Ort. Er redet zu uns in unserem Kämmerlein, dort wo wir Gemeinschaft haben mit ihm. Aber er will dort im Verborgenen zu unseren Herzen reden wie im Donner. Er will wirklich unsere Herzen aufwühlen und manchmal dort im Verborgenen, in unseren Herzen entsetzen, wirken in unseren Herzen. Er will uns ergreifen, er will uns einfach ganz in Beschlag nehmen und er will ganz mächtig zu uns reden. Das will er tun, dort im Verborgenen. Und dazu schickt der Herr manchmal auch Bedrängnis in unser Leben. Weil wir in der Bedrängnis so zu dem Herrn rufen, dass er uns wie im Donner, im Verborgenen antworten kann. Ja, das möge der Herr uns schenken, dass wir seine Stimme so gewaltig hören, wieder neu gewaltig hören in unserem Leben, in unseren Herzen. Psalm 29 wird die Stimme des Herrn beschrieben, wieder mit Donner. Da steht in Vers 3, die Stimme des Herrn ist auf den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr ist auf großen Wassern, die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen, wie ein Kalb, den Libanon, den Sirion, wie einen jungen Wildochs. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kades. Und der Herr erschüttert auch unsere Wüste. Unsere Wüste in unserem Leben, in unseren Herzen, unsere Dürre. Wenn der Herr da hineindonnert manchmal.
Und das braucht einfach ein Donnerwetter manchmal in unserem Leben, bis wir wieder mal so richtig hören, was los ist, was Sache ist bei dem Herrn. Liebe Geschwister, das fehlt uns irgendwo. Diese mächtige Stimme des Herrn in unseren Herzen zu hören. Nun, wenn es draußen donnert, so richtig, sind wir schon beeindruckt. Aber die Frage ist, donnert es manchmal auch in unseren Herzen? Und wenn vielleicht das nächste Mal ein Gewitter aufzieht und wir zu Hause sind, also ich habe es immer gerne, wenn es donnert draußen. Ich habe das, es gibt gewisse Leute, die haben es nicht so gerne. Ja, aber wenn das nächste Mal ein Gewitter auffährt und wenn es so richtig kracht und donnert und blitzt draußen, wollen wir uns dann daran erinnern, dass das ein Bild ist auf die Stimme des Herrn und dass es genauso krachen sollte da drin. Was sollte es einfach einmal richtig wieder donnern? Ja, vielleicht hat der Herr Jesus deswegen die beiden Donnersöhne genannt. Vielleicht. Weil in ihrem Herzen hat es wirklich gedonnert. Der Herr konnte sie wirklich da in der Tiefe ihres Herzens erschüttern und erfassen und wirklich ergreifen. 2. Samuel 22. Wir wollen lesen ab Vers 13. Aus dem Glanze vor ihm brannten feurige Kohlen. Es donnerte der Herr vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, seinen Blitz, und verwirrte sie. Da wurden gesehen die Betten des Meeres, aufgedeckt die Grundfesten des Erdkreises durch das Schelten des Herrn vor dem Schnauben des Hauches seiner Nase. Er streckte seine Hand aus vor der Höhe, nahm mich, er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr ward mir zu Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite, befreite mich, weil er Lust an mir hatte. Ja, gewaltig, sagt hier David. Gewaltig hat der Herr in mein Herz hineingeredet. Er hat mich herausgeführt aus diesen tiefen Wassern, aus meinem großen Elend, aus meinen Nöten, aus meinem Elend. Und es ist wirklich so, liebe Geschwister, es gibt viele Dinge in unserem Leben, da können wir gar nichts tun dagegen. Da gibt es keine Tricks, keine Methode, keine Psychologie, da gibt es nichts. Da kannst du von einem Seelsorger zum anderen rennen, mit deinen Nöten, mit deinen Lasten. Es gibt nur ein Mittel, es gibt eine einzige Stimme, die deine Wüste zum Beben bringen kann, und das ist die Stimme des Herrn. Und wie oft hat doch der Herr in unserem Leben schon Situationen gelöst, Probleme gelöst, von einem Moment auf den anderen, wenn er seine Donnerstimme in unser Herz, in unserem Herz hat hören lassen. Ja, seine Stimme, seine mächtige Stimme, das Schelten des Herrn, das Schnauben des Hauches seiner Nase, oder wie es hier geschrieben steht. Ja, der Herr donnert vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Möge der Herr doch so wieder zu uns reden. Mögen wir so seine Stimme hören. Und wenn der Herr so deutlich zu uns reden kann, dann wird unsere Wüste wirklich zum Garten. Dann wird etwas geschehen. Wir erinnern uns sicher an den Hauptmann, an den römischen Hauptmann, der dem Herrn Jesus sagte: Herr, sag nur ein Wort. Sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich ein Wort. Das ist häufig auch mein Gebet. Herr, rede ein Wort aus deinem Munde und die ganze Sache wird anders. Denn er sprach und es geschah. Und wenn der Herr redet, dann geschieht etwas, dann tut sich etwas. Herr, rede ein Wort Und wenn es nicht anders geht, dann mit Blitz und Donner. Das ist wirklich ein Pferd. Oder noch ein wunderbarer Vers aus dem Buch Hiob. Wirklich schön. Dieser Vers zu lesen. Hiob Kapitel 37. Wir wollen lesen Vers 1 bis 5. Ja, spricht hier Elihu, darüber zittert mein Herz und bebt auf von seiner Stelle. Höret, höret das Getöse seiner Stimme und das Gemurmel, das aus seinem Munde hervorgeht. Er sendet es aus unter den ganzen Himmel und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitze brüllt eine Stimme. Er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das ist unser Gott. Und dann sehen wir im Kapitel 38, dass der Herr Hiob antwortete aus dem Sturme und sprach zu ihm. Und das ist der Grund, warum der Herr manchmal einen Sturm in unser Leben hineinbringt. Warum er es zulässt. Und Hiob konnte das nicht begreifen. Er sagt es ja manchmal, hat das oft gesagt. Ich kann das nicht einordnen, warum geschehen mir solche Dinge? Und Elihu gibt ihm hier die Antwort. Weil Gott manchmal wunderbar donnert mit seiner Stimme. Und er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und er redet durch Umstände, auch durch widrige Umstände manchmal in unser Herz hinein. Damit die Grundfesten unseres Herzens erschüttert werden, aus dem Anker herausgerissen werden, aus einer natürlichen Verankerung herausgerissen werden, damit wir die Grundfesten unseres Herzens ganz neu in ihm verankern können wieder. Das ist das, was Gott tun will. Er hat die beiden Jünger Donnersöhne genannt, vielleicht deswegen, weil die Stimme des Herrn in ihrem Herzen wirklich gedonnert hat und donnern konnte. Und die Frage heute ist, wie sieht's aus in mir? Habe ich die Stimme des Herrn auch schon so gehört? In mir, in meinem Herzen, so tief, so fest, dass es wirklich etwas gewirkt hat. Dass es so tief hineingegangen ist, dass es nicht mehr anders konnte, als etwas bewirken. Jesus hatte keine guten Jünger oder keine gütigen Jünger oder keine wohlanständigen, kann man mal sagen, aber er hatte sicher Jünger, die ein Herz hatten. Ein offenes Herz für ihn, die ihn liebten, die ihm anhingen, die ihr Herz dem Herrn Jesus so öffneten, dass er hineinreden konnte. Und sie wussten sich, obwohl er donnerte mit seiner Stimme, sie wussten sich von ihm geliebt. Sie wussten, das ist der Gott der Liebe, der mein Herz erwärmt. Und ich kann immer zu ihm kommen. Was suchet ihr, Herr? Wir wollen bei dir sein. Wollen wir noch beten?